Sie hören den Kurier.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob.
Kannst du.
Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier-Daily-Spezial am Nationalfeiertag. Meine Kollegin Ida Metzger aus der Innenpolitik hat Altbundeskanzler Franz Franitzky von der SPÖ zum Interview getroffen. Franitzky spricht darin über den Rücktritt von Sebastian Kurz, die schwierige Beziehung zwischen SPÖ und FPÖ und ob Pamela Rendi-Wagner bei den nächsten Wahlen Spitzenkandidatin der SPÖ sein sollte. Am besten, wir hören gleich rein.
Grüß Gott, Herr Franitzky.
Guten Tag.
Herr Franitzky, der Anlass für die Einladung ins Studio ist, dass Sie gemeinsam mit einer ehemaligen Kurierjournalistin Margareta Kopeinig, die ich übrigens sehr schätze, ein Buch geschrieben haben, das mit dem Titel Haltung. Haltung, wie definieren Sie denn das? Weil wenn man heute sagt America first oder Leistung muss sich lohnen, dann ist das ja auch eine Haltung, aber nicht immer eine positive Haltung, wie es manche definieren würden. Wie definieren Sie Haltung?
In erster Linie muss man unterscheiden zwischen einem politischen Kampfwort wie America first auf der einen Seite und der persönlichen Einstellung zu herannahenden Problemen oder zu grundsätzlichen Angelegenheiten. Also wenn ich an meine Amtszeit zurückdenke, dann gab es doch viele Anlässe, um eine bestimmte Einstellung einzunehmen und bei der auch zu bleiben und das auch gegen Widerstände beizubehalten und gegen Widersprüche anderer Leute. Das ist dann, was dann herauskommt, ist Haltung. Und Haltung ist natürlich auch nicht etwas, was man von heute auf morgen wechselt oder ändert oder aufgibt, wenn der Gegenwind daherkommt, sondern, ich meine, außer man hat ein Missverständnis oder einen Fehler begangen. Aber wenn es um die grundsätzliche Einstellung zu einem Thema, zu einem Problem, zu einer herannahenden Aufgabe geht, das wird dann Haltung.
Jetzt ist es aber so, was zumindest kann man sagen, seit 2015 in der Republik ganz stark zu beobachten ist, dass in der Diskussion quasi mehr Emotionen statt Fakten dominieren. Wie kann man denn quasi, dass die Nation wieder zur Ruhe kommt und dass die Spaltung der Gesellschaft zurückgeht? Sozusagen, der Thomas Hofer, der Politikanalyst, nennt das, statt einer Demokratie leben wir derzeit in einer Emokratie. Diese verschiedenen Haltungspositionen auch wieder so zu führen, auch die Diskussion wieder so zu führen, dass mehr Respekt gegenüber der anderen Haltung da ist und dass nicht dauernd sozusagen die Republik in einer Aufregung ist.
Dazu gibt es zumindest zwei Antworten. Die eine Antwort ist, Politik besteht zu einem sehr, sehr hohen Ausmaß aus Erklären. Der Politiker, je näher er der Spitze ist oder ein Ministerium führt oder einen parlamentarischen Club führt, muss sich immer wieder neu verständlich machen. Und wenn er glaubt, der hat schon genug erklärt, ist er gut beraten, es lieber noch einmal zu erklären. Weil es immer noch Bevölkerungsgruppen gibt, Menschen, die nicht so nah am Informationsfluss dran sind, dass sie eine Sache, die man schon mehrfach erklärt hat, immer noch nicht kennen oder noch nicht wissen oder noch nicht verinnerlicht haben. Der Zweck des Ganzen ist ja, dass man mit seiner politischen Haltung, mit seinem politischen Tun, die Menschen gewinnt und mitnimmt. Es hat keinen Sinn, wenn ich die wunderbarsten Vorstellungen habe, aber niemand hört mir zu oder niemand folgt mir oder niemand sagt, er hat Recht oder er hat Unrecht. Oder das Ärgste ist ja, wenn man gleichgültig bleibt. Also das ist immer das eine. Erklären, 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 sich verständlich machen, zu sagen, warum, weshalb tun wir das, weshalb schlage ich das vor, weshalb sind wir der Europäischen Union beigetreten. das ist Sinn und Zweck der Politik. Das ist einmal die eine Seite. Die andere Seite, auf die es ankommt, ist natürlich sich, es gibt ja nicht nur das Publikum, sondern es gibt den politischen Mitbewerber, den politisch Andersdenkenden. Dem kann man natürlich nicht viel erklären, weil der hat selber seine Einstellung. Aber man muss darauf gefasst sein, dass der mit Gegenargumenten kommt. Und daher braucht man zu den eigenen Argumenten dann schon ein Arsenal an Gegenargumenten, um in der Diskussion zu bestehen, wo dann die Staatsbürger sagen, der eine hat recht oder der andere hat recht. Dem einen schließe ich mich an, dem anderen schließe ich mich an. Also das sind eigentlich laufende Prozesse, das kommt ja ununterbrochen vor für den Politiker, dass er sich seinem Wähler stellen muss. Weil, und das ist der nächste Punkt, er in den Wahlkämpfen ja für etwas eingetreten ist, auch etwas versprochen hat, etwas abgelehnt hat. Und wenn dann die Gesetzgebungsperiode ins Land geht, kann er ja dann nicht plötzlich was anderes tun, wenn er ernst genommen werden will, was anderes tun, als er vorher gesagt hat. Und daher, das alles zusammengefasst noch einmal, kommt zur Haltung. Ja, also ich bin nicht Mediziner und auch nicht Wissenschaftler, der auf dem Gebiet sozusagen vollkommen dabei ist. Ich bin aber doch sozusagen aus meiner Zeit als Politiker der Auffassung, dass des Erklärens nicht genug sein kann. Ich höre jetzt, dass man in der Bundesregierung überlegt, etwa durch persönliches Zugehen auf die Menschen, durch Briefe, durch andere Kommunikationsmittel auf die Menschen zuzugehen. Und das ist für mich ein Beispiel, wo man, selbst wenn man schon 10-mal erklärt hat, noch 10-mal erklären kann. Und es geht nicht hier nicht nur ums Erklären, sondern es geht auch darum, insofern auf den Bürger zuzugehen, indem man ihm sagt, das ist erstens einmal wichtig und richtig für deine Gesundheit. Zweitens, es ist wissenschaftlich längst bestätigt, dass bestimmte Gefahren, die die Impfgegner dir einreden wollen, nicht bestehen. Und es ist drittens auch ein Akt unserer gesamten Gesellschaft, der Solidarität, wenn du dich selber in die Lage versetzt, durch die Impfung immun zu sein, durch die Impfung nicht weitere Infektionen anzuregen, dann schützt du ja nicht nur dich, sondern du schützt auch deine Umgebung, deine Nachbarn, deine Kinder, deine Verwandtschaft, deinen Kollegen an der Arbeitsstätte. Also das ist schon eine Breitenwirkung und ich glaube, selbst wenn die Offiziellen schon genug dazu gesagt haben, genug dazu aufgerufen haben, sie müssen es noch einmal machen, noch einmal, noch einmal.
Aber ist nicht gerade diese Haltung, so wie Sie sagen, wird das zu wenig nicht diskutiert, dieser dritte Punkt, den Sie gesagt haben, man muss was in die Gesellschaft einzahlen, dass natürlich diese Gruppe, die sozusagen die Haltung hat, ich lasse mich nicht impfen, aus welchen Gründen auch immer, sozusagen eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen?
Naja, das freilich, die Gefahren sind gegeben, weil, wie wir längst beobachten können, geht es ja bei den Impfgegnern und bei den Demonstrationen, sei es auf der Straße, sei es sonst wo, nicht nur um das Thema Impfen, sondern es geht um eine den Menschen suggerierte, sozusagen vorgemachte Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Und wir leider sehen wir ja dann auch, dass das im politischen Spektrum weit nach rechts geht. Also bei den Demonstrationen der Impfgegner sind ja auch Leute dabei, die gar nicht gegen das Impfen demonstrieren, sondern die rechtspopulistische, auch rechtsradikale Parolen schreien, Fahnen mit sich tragen. Ja. Also das muss man schon auch erklären und da ist die Politik gefragt. Die Politik wird schon deutlich sagen müssen, lieber Staatsbürger, schau her, du wirst hier nicht nur in deiner persönlichen Freiheit scheinbar geschützt, sondern du wirst auch politisch in eine Ecke mitgenommen, wo du vielleicht gar nicht sein willst, wo du nicht hingehörst. Und insofern ist die ganze Debatte Impfgegner oder Nicht-Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker natürlich auch eine politisch aufgeladene. Wir haben in einem unserer Nachbarländer ja eine wirklich absurde Kampagne gegen einen Investor, also gegen den George Soros, der sozusagen als allgemeiner Sündenbock dient. Der ist an allem schuld. Der ist schuld nicht nur an der Pandemie, sondern an der Umvolkung und an der Herbeiführung von Flüchtlingen und lauter sein Blödsinn. Bis dahin, dass man eine von ihm gegründete Universität aus dem Land vertreibt. Also daran kann man erkennen, wie weite Kreise diese Verschwörungs-, diese illiberale Annäherung an Probleme führen kann.
Jetzt noch einmal zurück zur Haltung. Eine Ihrer Haltungen war, das nannte oder nennt man die Franitzky-Doktrin, also war keine Koalition mit der FPÖ. Jetzt gab es ja eben sozusagen vor 14 Tagen die Regierungskrise, als Sebastian Kurz sich geweigert hat, zurückzutreten, hat Demmerler Wendy Wagner ihre Doktrin, kann man sagen, aufgeweicht und war bereit, sozusagen, wenn sie Kanzlerin wird, vielleicht auch entweder unter Duldung der FPÖ oder sogar in einer Viererkoalition mit der FPÖ Kanzlerin zu werden. War das für Sie ein Tabubruch?
Zunächst einmal dieses Wort Franitzky-Doktrin. Ich habe das nicht geprägt, das Wort. Ich habe es auch nie verwendet. Sondern wenn ich jetzt höre und lese, dass man in der Sozialdemokratischen Partei weggeht von Anführungszeichen Franitzky-Doktrin und lieber den Wertekatalog in den Vordergrund rückt, dann ist doch das ganz logisch. Ich habe meine Ablehnung mit der Freiheitlichen Partei, eine österreichische Bundesregierung zu bilden, im Jahr 1986 ins Treffen geführt und ins Spiel gebracht und eben eine solche Regierung nicht gebildet. 1986. 35 Jahre später, nämlich heute, spricht man, Sie haben es auch gesagt, Tabubruch und so weiter. Die heutigen Politiker sind mit anderen Situationen konfrontiert, als ich das 1986 war. Ich persönlich halte auch heute noch an dieser Haltung fest, mit der Freiheitlichen Partei, mich betrifft's ja nicht mehr, aber theoretisch mit der Freiheitlichen Partei keine Koalition einzugehen. Was die Frau Dr. Wendy Wagner betrifft, neige ich dazu, das sind diese Gespräche, die da geführt wurden, nach dem Zusammenbruch, nach dem Ausscheiden des Bundeskanzlers Kurz, unglaublich viele Gespräche geführt worden. Kreuz und quer, der Vizekanzler Kogler hat selber gesagt, ist in Ordnung, jeder soll mit jedem reden. Ich war nicht dabei bei dem Gespräch zwischen Wendy Wagner und Kickl und kann daher nicht beurteilen, was da wirklich gesprochen wurde. Ich weiß nur in der Zwischenzeit, dass natürlich an eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht gedacht war und das auch nicht gewünscht war und wahrscheinlich auch zu gar keinem Ergebnis hätte führen können. Und es ist ja auch ein Aspekt in unserer Innenpolitik, dass es einige gibt, die sagen, man muss mit den Freiheitlichen immer wieder reden und man soll sie nicht ausschließen, nicht ausgrenzen aus Regierungsämtern, nur mit dem Kickl nicht. Naja, gut, aber einen anderen haben die zurzeit ja gar nicht. Also das ist ein bisschen ein Kaisersbad-Diskussion. Daher kehre ich zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage. Ich glaube nicht und kann es mir nicht gut vorstellen, dass man heute mit der Freiheitlichen Partei eine Regierung bilden würde, abgesehen davon, dass das ja wahrscheinlich nur nach einer Neuwahl überhaupt ein Thema wäre. Und von Neuwahlen ist zwar ziemlich viel die Rede, sie finden nur in übersehbarer Zeit nicht statt. Naja, ausschließen kann man nichts, aber wir reden ja jetzt über das letzte Quartal 2021. Was 2022 sein wird, weiß ich nicht.
Jetzt gab es natürlich am Wochenende oder vor dem Wochenende wieder die typischen Umfragen, die Kanzlerfrage, und da liegt Herbert Kickl in der Kanzlerfrage sogar einen Prozentpunkt vor Henry Wagner. Warum kann die SPÖ diese Situation, die derzeit ist, also quasi neuer Bundeskanzler Sebastian Kurz, also schwerst angeschlagen, viele sagen, er wird es nicht schaffen, zurückzukommen, das nicht für sich nutzen?
Ja, die SPÖ ist seit dem rasanten Abgang des früheren Parteivorsitzenden Kern in einer offensichtlich Findungssituation. Und ich räume ein, dass diese Findungssituation schon eine Weile dauert, wahrscheinlich zu lange dauert. Aber auf der anderen Seite kenne ich diese Partei gut genug, um zu wissen, dass sie sich nicht aufgibt und nicht aufgeben wird. Ich meine also und erwarte das auch, dass in der vor uns liegenden Zeit Maßnahmen ergriffen werden, Diskussionen geführt und beendet werden, die zu einer Wiedererstarkung der SPÖ führen können. Wenn ich sage, Diskussionen geführt, so beeile ich mich hinzuzufügen. Diskussion verstehe ich dann in einem vernünftigen Sinn nicht, wenn verschiedene Meinungen sozusagen im Gegeneinander in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, aufeinandertreffen und wo dann Medien, Bevölkerung, Beobachter eine gewisse Lust empfinden, zwischen diesen verschiedenen Standpunkten herumzurudern und ihre Meinungen aufzubauen. Daher gibt es ja überhaupt nur ein einziges Rezept, und das ist eine alte Tugend, nämlich die verschiedenen Standpunkte schon auszutragen. Das muss ja sein, aber intern. Und dann mit einer einheitlichen Meinung hinauszugehen, an die Öffentlichkeit hinauszugehen. Und von mir aus soll das auch eine erstrittene gemeinsame Meinung sein. Aber wenn sie erstritten, erkämpft wurde, dann hat sie jedenfalls eine gute Chance, dass danach nicht wieder Einzelne hinausgehen und sagen, eigentlich bin ich anderer Meinung. Weil das hätte ja drinnen sagen müssen. Also diese Tugenden, diese Disziplin führt wozu? Zu einer neuen Schlagkraft. Und sofern die SPÖ diese Schlagkraft entwickeln wird, wird es ja auch wieder besser gehen. Sofern nicht, dann nicht.
Also das heißt jetzt, ohne dass Sie den Namen in den Mund genommen haben, das war jetzt etwas, was Sie Hans-Peter Doskozil ausgerichtet haben, weil der kommt ja nicht einmal mehr zu den SPÖ-Präsidiumssitzungen. Etwas auszudiskutieren.
Ja, ich nenne keine Namen, aber Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, dass natürlich die Partei dieses Thema beim Schopf ergreifen muss und es erledigen. Das muss sie muss mit dem fertig werden. Sie kann ja nicht mit etwas, das ganz offensichtlich diese Einheit, die ich fordere, nicht herstellt, weiterleben, sondern sie muss ja zu der Einheit gelangen.
Sie sozusagen, also in der Zeit, wo Sie Politik gemacht haben, war es ja, könnte man sagen, so, dass, oder zumindest assoziiert man so, dass damals das Land auch noch sehr stark aufgeteilt war, auch was die Posten betrifft, zwischen SPÖ und ÖVP. Da ist jetzt natürlich über die Jahre viel mehr Transparenz hineingekommen. Aber ist es nicht so, dass jetzt im Moment auch, also quasi früher hat man noch mehr miteinander reden können und dass derzeit irrsinnig viel, wenn eine Partei an der Macht ist, sehr viel Missgunst in der Opposition herrscht, und ist das nicht schlecht für das Land?
Also Sie haben gesagt, früher wurden die Posten aufgeteilt zwischen ÖVP und SPÖ. Heute werden sie auch aufgeteilt zwischen ÖVP und ÖVP. Das hat sich schon geändert. Ob eine Opposition Missgunst entwickelt, ist teilweise eine Temperamentfrage, weil im Parlament ist es auch in früheren Zeiten immer schon, wenn es notwendig war, unter Anführungszeichen, sehr gegensätzlich gewesen. Und wir leben in einem Land, in welchem das Harmoniebedürfnis ganz offensichtlich ausgeprägt ist. Und die frühere Rot-Schwarz-Koalition war ja eine Koalition, in der der spätere Bundeskanzler Kurz schon Mitglied war. Und wie wir jetzt erfahren haben, also ich habe das schon früher beobachtet, aber jetzt ist es halt in großer Deutlichkeit an die Öffentlichkeit gedrungen, ist diesem Herrn Kurz an gemeinsamen Beschlussfassungen in der Bundesregierung nicht sehr gelegen, sondern im Gegenteil, um seinem Widerpart Mitterlehner nichts gelingen zu lassen, war er nicht gerade hilfreich und kooperativ im Zusammenkommen einheitlicher Positionen. Das und andere Gründe, das nicht nur allein, aber auch andere Gründe haben dazu geführt, dass diese große Koalition sehr bald den Keinstempel bekam. Die streiten nur. Die bringen nichts weiter. Die erledigen nichts. Und man kann ja nicht darüber hinwegsehen, dass dieser Eindruck entstehen musste. Und wenn man heute so mit vielen Leuten spricht, so wie ich das tue, dann ist da immer noch so eine Erinnerung, die haben nur gestritten. Die haben nichts erledigt, nichts weitergebracht. Und das wollen wir nicht mehr, sagen die Leute, sagen viele Leute. Und das setzt sich jetzt fort, indem eine Zweierparteiregierung, wo ein Partner neu ist, nämlich die Grünen, eben einer fast geschlossenen Opposition im Parlament gegenübersteht. Und da wird natürlich schon sehr hart argumentiert von beiden Seiten. Ich erinnere an den ÖVP-Abgeordneten Hanger, dem man ja nicht sagen kann, dass er im Verdacht steht, besonders harmoniebedürftig zu sein. Also das ist schon Rede und Gegenrede. Und am Schluss steht, dass, Sie haben auch gesagt, das Klima ist missgünstiger geworden, ist zersplittert, mehr zersplittert geworden. Und es wird jetzt natürlich auch darum gehen, unter neuer Führung der Bundesregierung da auch einen Beitrag zu leisten, dass natürlich der Opposition kann nicht das Wort verboten werden, aber dass man mit einer Art und Weise mit der Opposition auch parlamentarisch kommuniziert, wie das in der Regierung Kurz nicht der Fall war. Die Regierung Kurz hat keinen Wert darauf gelegt, zum Beispiel ausreichende Begutachtungsfristen für Gesetzesvorlagen einzuräumen oder die Sozialpartner zu wichtigen Fragen rechtzeitig einzubinden. Das musste alles immer erst erstritten werden oder kritisch herbeigeführt werden. Also diese zersplitterte politische Landschaft, die haben wir. Und es wäre gut, wenn maßgebliche Kräfte hier wieder zu einer Beruhigung insofern beitragen und führen könnten, weil wir ja insbesondere nach der Pandemie und in einer Zeit, in der wir die Wirtschaft und die Gesellschaft wieder aufrichten müssen, schon gemeinsame Kräfte brauchen. Ja, Glück oder Unglück, je nach Temperament, Sie haben recht, es gab diese Kommunikation nicht, SMS-Chats und so weiter. Es gab schon auch Auseinandersetzungen, wo man wahrscheinlich nicht die Sprache des Mädchenpensionats angewendet hat, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Öffentlichkeit zugänglichen Medien oder andere Zugänge, dass in dieser Wortwahl gegeneinander argumentiert worden wäre, wobei es wurde ja in den Chats in der Wortwahl nicht gegeneinander argumentiert, sondern miteinander über jemanden anderen. Und das eröffnet schon den Blick auf eine Atmosphäre, die mir aus meiner Amtszeit jedenfalls nicht bekannt ist. Also zuerst zum ersten Teil Ihrer Frage. Es ist ein zeitgeschichtlich einmaliges Phänomen, dass ein Regierungschef innerhalb einer Zeit von weniger als 5 Jahren 3-mal den Ballhausplatz verlassen muss. Das ist jedenfalls objektiv und geschichtlich gesehen keine Voraussetzung dafür, dass so jemand wiederkommt. Ob die Frau Dr. Rendi Wagner Spitzenkandidatin sein wird oder nicht, beschäftigt mich heute nicht. Sie ist gewählte Parteivorsitzende. Sie hat ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich traue ihr zu, dass sie das tut. Und solange diese Situation vorherrscht, werde ich mich jedenfalls nicht an einer Personaldiskussion beteiligen.
Das war ein Kurier-Daily-Spezial am Nationalfeiertag mit Altbundeskanzler Franz Vranitzky. Die Fragen hat Ida Metzger gestellt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify. Morgen begrüßt euch meine Kollegin Caroline Bartosch wieder. Von mir war's das für heute. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.